Irgend, schaltest du ein?
Ja, ich habe extra mein dünnstes Sommerhemd angezogen. Wir sind bei 28 Grad losgefahren und sind bei 18 hier gelandet. Ich habe gedacht, das kann ja heiter werden. Nun denn. Ja, wir waren heute Mittag noch mit Simon und Heidi zusammen. Heidi hat Geburtstag heute, hat Geburtstag heute. Die beiden lassen sich schon mal grüßen und freuen sich auf nächsten Sonntagvormittag, wo sie dann als wie was geplant, ganze Familie hier auch bei euch sein werden. Ich habe heute ein Wort mitgebracht, ein Gedanke, der mir immer wieder kam beim Lesen vom Propheten Elia. Also wir springen zurück ungefähr 800 Jahre vor Christus. Elia im Nordreich Israel, also das Israel war schon geteilt durch verschiedene politische Umstände und dort lebte er und hatte den Auftrag, Gottes Wort weiterzusagen, das Gottes Licht in die Situation reinzubringen. Das ist ja der Dienst eines Propheten. Ein Prophet ist ja nicht in erster Linie sowas wie ein biblischer Hellseher, der immer die Zukunft erhält, sondern ganz oft ist es so, dass ein Prophet Licht in die Gegenwart bringt. Das, was dunkel ist, erhellt. Und das war für Elia, wie für viele andere Propheten, die uns in der Bibel vorgestellt werden, ein ganz, ganz herausfordernder Dienst in ein Leben, dass er hineingenommen wurde, was ihn bis zum Äußersten gefordert hat. Mein Thema ist von daher aus 1. Korinther 19, ein Ausschnitt von Elias Leben, wenn Gottes Leute mit ihren Kräften am Ende sind. Wenn Gottes Leute mit ihren Kräften am Ende sind. Wenn wir diese Lieder, diese schönen, herrlichen Lobpreislieder singen, wenn wir an das denken, was Jesus für uns getan hat, könnte man ja den Eindruck haben, das Leben als Christ, das ist so ein endloser Wellness-Club. Wir sind bei Jesus, alle Schuld ist vergeben, wir haben den Himmel vor Augen, wir gehen auf die Ewigkeit bei Gott zu und vieles mehr. Leben mit Jesus also eine geistliche Vollkaskoversicherung gegen alle Unbilden des Lebens. Wir sind begnadigt, wir haben alles geschenkt bekommen, was können wir mehr haben? Die Realität sieht aber manchmal anders aus, eines Mitarbeiters Gottes, Mann oder Frau, jung oder alt. In unserer kleinen deutschen Internetmission, wo wir seit 37 Jahren mitarbeiten durften und jetzt natürlich auch noch sehr verbunden sind, haben wir mehrere Burnouts erlebt. Kollegen, die in Lebenskrisen gekommen sind, und manchmal sich nur ganz schwer davon erholt haben. Manche, die wir erlebt haben, die wir zum Glauben an Jesus führen durften oder wo wir erlebt haben, die zum Glauben gekommen sind, hatten tatsächlich hinterher manchmal mehr Probleme als vorher. Vielleicht mit der Umwelt, mit der Familie. Manch ein Gemeindemitarbeiter möchte den Job am liebsten hinschmeißen. Vor vielen Jahren sprach ich mit einem damals Lehrer in einem Gymnasium so ging zum Ende der Sommerferien entgegen und ich fragte ihn, sag mal, bald ist ja die Schule wieder los, wie geht's dir da? Freust du dich wieder auf die Schule oder können die Ferien noch 6 Wochen länger gehen? Er sagte, auf die Schule freue ich mich eigentlich wieder. Ich unterrichte für mein Leben gerne, habe eine tolle Klasse, tolle Themen. Nee, da freue ich mich drauf. Aber wenn ich an die ganzen Dienste in der Gemeinde denke, war zu der Zeit mit Ältester, da würde ich am liebsten kündigen. Nicht bei Jesus, aber bei der Gemeinde. Das habe ich nie vergessen und muss sagen, auch Mitarbeiter Gottes kennen harte Wüstenzeiten. Zu Elia. Und ich beziehe mich auf einen Teil vom Buch 1. Könige, Kapitel 19. Zu der Zeit war Ahab König im Nordreich Israels. Er war König in Gottes Volk, aber hatte Gott eigentlich ganz vergessen. Er war eine Ehe eingegangen mit der Phönizierin Isabel, also eine Frau aus einem anderen Volk, mit anderer Kultur und anderem Glauben. Und diese Isabel machte also ihre Götter, die in ihrer Heimat angebetet wurden, in Israel salonfähig. Nach dem Motto, warum nur einen Gott anbeten? Viel hilft viel. Meine Götter, die haben es auch drauf. Die hatten jetzt in verschiedenen Lebensbereichen immer so ihre Spezialgötter. Vielleicht ein bisschen wie in Indien, im Hinduismus. Der Fruchtbarkeitsgott Baal sollte für reiche Ernten sorgen. Aber Gottes wirkliche Propheten wurden verfolgt und manchmal umgebracht. In dieser Zeit sagte Elia im Auftrag Gottes eine Dürreperiode voraus, als eine Strafe, ein Weckruf Gottes. Es würden 3 Jahre werden und wenn es bei uns schon mal wochenlang nicht regnet, in unserem eher kühlen Mitteleuropa, kriegen die Landwirte schon ein bisschen flattern. Wenn es 3 Jahre im Orient nicht regnet, dann ist alles verdorrt und der Hunger steht vor der Tür. König Ahab wurde also das von Elia im Namen Gottes vorhergesagt. Die Folge, Elia wird mit dem Tod bedroht und flieht in die Wüste. Aber Gott versorgt ihn durch Raben, später außer Landes, in Zapat durch eine arme Witwe, die wiederum Gott versorgt, um Elia zu versorgen. Nach 3 Jahren Flucht schickt Gott Elia zu König Ahab zurück. Und um für das Volk Israel, für Gottes Volk deutlich zu machen, wer nun wirklich Gott ist, wer wirklich im Himmel regiert, wer wirklich diese Welt in der Hand hat und wer es würdig ist und wert ist, angebetet zu werden, gibt es einen offenen Kampf zwischen den Baals, Priester und Baals Propheten, 450 Mann gegen Elia oder die Propheten und die Diener Gottes. Die Frage ist, wer ist der wahre Gott? Wen sollen wir anbeten? Das ist der Hintergrund von 1. Korinther 19. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Elia lädt ein, könnte man sagen, zu einem offenen Kampf. Er baut einen Altar und legt Opferfleisch darauf und bittet die Baalspriester, dass sie ihren Gott beschwören und wenn er wirklich Gott ist, dass er dieses Opfer annimmt und ohne dass ein Mensch Feuer daran legt, dieses Opfer nimmt. Die 450 Baalspriester umkreisen, umtanzen diesen Altar, singen, schreien, beten, rufen, ritzen sich und nichts passiert. Dann übergießt Elia diesen Altar mit Wasser, alles ist klitschnass, betet zu Gott und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen zu einem Zeichen, dass er dieses Opfer annimmt. Gott erweist sich inmitten seiner Feinde. Daraufhin werden alle 450 Baalspriester im Auftrag Gottes getötet. Die Falschen, die Verführer Israels haben ihr Leben verwirrt. Ahab und vor allem seine Frau Isabel ist rasend vor Wut. Elia muss sterben. Und jetzt bricht der starke Mann Gottes zusammen. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, störte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Ich weiß nicht, ob wir so eine Situation nachvollziehen können. Ganz sicher, diese konkrete Situation, der Kampf, dieser Showdown am Berg Karmel gegen die 450 Baalspropheten, das können wir vielleicht kaum nachvollziehen. Aber im Auftrag Gottes harte, unangenehme Aufträge ausführen zu müssen. Im Auftrag Gottes für ihn als Pastor, als Priester, als Prophet, als Evangelist, als Seelsorger tätig sein zu müssen, ist manchmal ein wunderschöner Dienst und gleichzeitig manchmal ein knallharter. Wie viele Evangelisten, wie viele Prediger sind vielleicht heute an diesem Tag im Dienst für Jesus umgebracht worden? In Deutschland, in Nigeria, im Sudan und in manchen, vielleicht vielen anderen Ländern dieser Erde. Die Gott wirklich berufen hat in diesen Dienst. Ausgerüstet, bestätigt und die ihr Leben gegeben mussten. Für manche ist es vielleicht nicht so hart, dass sie ihr Leben geben müssen, aber ihre Kraft lässt nach, weil vielleicht, so wie der Prophet Jeremia im Alten Testament es manchmal sagt, Herr, ich hätte diesen Dienst nie angetreten. Ich predige und predige, niemand hört mir zu, sie machen alle, was sie wollen. Herr, entbinde mich aus diesem Dienst. Also ein innerer Kampf, der manche auch trifft. Wir haben es in der DIM erlebt. Ich selber muss sagen, ich bin lange erkrankt an Multiple Sklerose. Ihr wisst das seit mehr als 25 oder etwa 25 Jahren. Das hat mich am Anfang schwer getroffen. Dann habe ich mich daran gewöhnt und konnte das, also kann das eigentlich bis heute gut so hinnehmen, weil es mir relativ gut geht. Aber wir haben jetzt auch noch die Situation, dass seit einigen Jahren Beate erkrankt ist. Wir haben also eine doppelte Last. Wir können eigentlich ganz gut damit leben, aber doch legt sich das bei mir manchmal wie eine Wolke auf mein Leben. Und ich denke manchmal, ja, was ist eigentlich los? Du hast mich berufen in den Dienst, du hast uns in den Dienst gestellt. Okay, wir werden auch älter, aber manchmal vergeht mir fast die Lust, für Jesus tätig zu sein. Meine Wüste sieht vielleicht anders aus wie Elias Wüste. Ich liege nicht unter einem Ginsterstrauch, aber ich bin kampfmüde geworden. Obwohl wir schöne Dinge erlebt haben, Gemeinden mitgründen durften, Menschen zu Jesus führen. Und doch sind Grenzen da, die uns oder mir mindestens ganz schön zu schaffen machen. Warum bricht Elia quasi plötzlich zusammen? Er hatte doch erlebt, so wie wir auch erlebt haben, Menschen kommen zum Glauben, Gemeinde entsteht. Er hatte Siege erlebt. Er hatte wenige Tage oder Wochen vorher, genau wissen wir das ja nicht, erlebt, wie Gott Feuer auf diesen Altar fallen ließ und alles verzehrt. Er hatte buchstäblich Gottes Wirken und eine Bestätigung seiner Botschaft erlebt. Und plötzlich bricht er zusammen. Wir sind, auch als Gotteskinder, zerbrechliche Menschen. Ihr kennt das Lied, dass wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir sind noch hier, aber wir sind auch schon erlöst. Und diesen inneren geistlichen Kampf sollten wir nicht unterschätzen. Jede Arbeit im Reich Gottes, auch das, was ihr hier seit vielen Jahren für Jesus in Emstetten durch den Aufbau und das Leben dieser Gemeinde tut, ist ja eine Kampfansage an Satan. Ihr versucht, im Reich der Finsternis Menschen abzujagen. Und viele von euch sind, wie ich auch, darin auch alt geworden. Und manche vielleicht auch müde geworden. Andere sind vielleicht noch ganz frisch. Das geht uns sicher sehr unterschiedlich, aber alle erleben wir, Dienst im Reich Gottes, auch in seiner Gemeinde, kann eine Herausforderung sein. Was läuft in Elia ab in dieser Wüstenzeit? Sein Impuls ist nur noch weg. Raus aus dem Elend, endlich aus der Bedrohung durch Isabel raus. Das kann ich gut verstehen. Er sucht die Wüste. Wüste heißt Ruhe, Einsamkeit. Er lässt seinen Diener zurück. Er möchte ganz alleine sein. Vielleicht der Gedanke, andere können mich überhaupt nicht verstehen. Sie können mir auch nicht helfen. Ich muss damit alleine fertig werden. Ich muss alleine fertig werden. Vielleicht kennst du auch so einen Gedanken, so ein Gefühl. Die Erfahrung ist aber, ich muss damit alleine fertig werden, stimmt oft nicht, sondern macht manchmal die Not nur noch schlimmer. Ich kenne Zeiten, da fiel mir das Beten schwer. kenne Kollegen, die sagen, ich lese kaum noch Bibel. Ich habe das Gefühl, Gott ist weit weg. Ein Kollege einer anderen Mission, der seine Frau vor einiger Zeit verloren hat, berichtet davon. Ja, es ist nicht immer so, Not lehrt Beten. Das kann so sein, das kann aber auch anders sein. Not kann auch von Gott wegtreiben, auch wenn man noch so viel Wunderbares mit ihm erlebt hat. Und die Folge davon, die Not wird noch schlimmer. Elia denkt, ich bin alleine übrig geblieben. Vers 10 und Vers 14. Ich bin der Einzige, der seine Knie nicht vor Baal gebeugt hat. Aber später erfahren wir, dass Gott sagt, es sind noch 100 Propheten und 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Elia hat also einen verengten Blick. Was er sieht und was er denkt und was in seinem Herzen vorgeht, ist nicht Realität. Vielleicht würden wir heute sagen, er ist in eine Depression gefallen. Was geschieht und was tut Gott in dieser Situation? Ich lese weiter. Er liegt also und schläft unter dem Ginsterbusch. Plötzlich wurde Elia wachgerüttelt. Plötzlich stand ein Engel bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss! Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf einem heißen Stein gebacken war, und einen Krug mit frischem Wasser. Da aß er und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn kam ein zweites Mal, rüttelte ihn. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, er fuhr dir nicht. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Gottes Therapie für Elia, für einen Mann in Wüstenzeiten. Gottes liebevolle Therapie für Elia und auch für uns in Wüstenzeiten. Ein Engel kommt und rührt seinen erschöpften Diener an. Elia will sterben, er schläft, er ergreift nicht die Initiative. Gott ergreift die Initiative, wo Elia keine mehr ergreifen kann. Wo unsere Kräfte versagen, sind Gottes Kräfte unerschöpflich. Psalm 91, Vers 11, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Gott schickt seine Engel. Und ich muss sagen, wie oft sind mir und uns als Familie Mitbrüder und Schwestern zu Engeln geworden. Ich kann mich heute noch an Gespräche erinnern, ich weiß, das war 1994, wir hatten in Papenburg gerade die alte Schlachterei gekauft und waren die am Umbauen zum Gemeindezentrum. Da plötzlich kriegte ich schwarze Flecken in einem Auge. Am Abend des Tages war ich auf einem Auge blind. Ich war wie erschlagen, lag eine Zeit in Leer in der Augenklinik und kriegte Besuch von einem Bruder aus der Gemeinde, der mir zu so einem Engel geworden ist. Was er mir damals sagte, wahrscheinlich war das, ich sag mal, Stress war nicht der Grund der Krankheit. Aber manchmal ist es so, dass Stress Dinge auslöst, die so im Hintergrund in uns körperlich schlummern. Und er sprach mich ganz konkret und liebevoll darauf an, dieser Mitbruder, und sagte damals so, ganz einfach, Herr, du bist so ein Allround-Dilettant. Du kannst alles und nichts wirklich richtig. Mach das, wo Gott dich wirklich begabt hat, und den Rest lass in aller Ruhe liegen. Mach das, wo Gott dich beauftragt hat. Da ist er mir wirklich ein Engel geworden. Das hat mir damals sehr geholfen. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht, alles gleich umzusetzen. Und Gottes Reden kann durch Geschwister, Brüder und Schwestern kommen, aber auch, dass sein Wort mich plötzlich ganz neu anrührt, anspricht und Brot des Lebens wird. Gott redet durch sein Wort. Gott redet gerade in Notzeiten, auch wenn es schwerfällt. Der Weg ist zu weit. Gott führt Elia, und wohin führt er ihn? Zum Berg Horeb. Und wer ein bisschen biblische Geschichte kennt, da klingelt das, Berg Horeb, da war doch was, ja klar. Wüstenwanderung aus Ägypten, am Berg Horeb, im Sinai, dort war die Begegnung, die vor allem Mose mit Gott hatte und die 10 Gebote, die ihm gegeben wurden. Das war der Berg, wo Gott sich zum ersten Mal dem Volk mit Macht offenbart hat und sein Wort gegeben hat. Dorthin führt Gott Elia. Er führt ihn zu einer neuen Gottesbegegnung. Elia ist also am Berg angekommen, in einer Höhle, um dort zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war auch nicht im Feuer. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Da verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle, drehte sich um und blickte wieder in die Höhle hinein. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus, salbe dort Hazael zum König von Syrien, danach salbe Jehu, den König, den Sohn Nimschis, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn Schafats, zu deinem Nachfolger als Propheten. Wer dem Todesurteil Hazaels entrinnt, den wird Jehu umbringen, und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Gottes Therapie für einen Propheten, der mit seinen Kräften am Ende ist. Er steht neu vor Gott in einem Erleben, also was ich natürlich nicht nachvollziehen kann. Ich bin nie damals in der Höhle gewesen und du sicher auch nicht. Im Feuer, im Erdbeben, in mächtigen Erscheinungen, überall da ist Gott nicht. Aber als es leise säuselt, als ein leiser Wind weht, dort ist Gott. In der Ruhe, im Frieden, von Angesicht zu Angesicht. Gott führt Elia in eine neue Begegnung mit ihm. Das wünsche ich mir für mich. Und vielleicht wünschst du dir das auch. Übrigens braucht man so eine neue Begegnung mit dem lebendigen Gott nicht nur, wenn man in einer Krise ist. Christsein, das Leben mit Gott, braucht immer wieder Erneuerung. Immer wieder eine frische Begegnung. Das Bibellesen, das Gebeten braucht immer wieder, dass wir spüren und erleben, der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus ist mir nahe. Und dann gibt Gott einen letzten Auftrag, den werde ich jetzt nicht näher erläutern. Übrigens ist nicht klar, ob er das wirklich auch gemacht hat, nur dass Elisa sein Nachfolger wurde. Das ist klar. Die Berufung dieser zwei Könige, Syrien und Nordreich, ist nicht ganz klar, ob das wirklich auch passiert. Aber er durfte seinen Dienst an Elisa weitergeben, den er noch eine längere Zeit begleitet. Und er durfte aus der ersten Reihe zurücktreten. Wie gut, dass Gott uns nicht einfach entlässt, nicht einfach wie eine Firma freistellt oder freisetzt, sondern er schenkt eine neue Begegnung, eine neue Frische im Glaubensleben. Und da, wo wir nicht mehr die Kräfte haben, da dürfen wir sehen, wen schickt Gott denn, der unser Nachfolger, unsere Nachfolgerin werden darf. Mir oder uns beiden, Beate und mir, geht es so, dass wir mit Ruhe ganz vieles an Diensten abgeben dürfen. Und erleben wir zum Teil, wie unsere Kinder den Dienst weiterführen mit anderen Schwerpunkten. Und was Menschen nicht können, das kann Gott auch ohne uns. Er baut Gemeinde. Er ruft Menschen zu sich. Er bekehrt Menschen, nicht wir. Er führt die Dinge, auch die Weltgeschichte. Das deutet ja hier der Text an, dass Elia andere Könige einsetzen soll. Gott regiert und wir dürfen in Frieden mit ihm leben, bis wir bei ihm sind. Gott segne euch und schenke euch und uns, mir auch, immer wieder neue Begegnung mit ihm.